Das schrille Piepen des Alarms riss Daniel Miller abrupt aus dem Schlaf. Mit fahrigen Bewegungen tastete er im Dunkeln nach dem Handy, das direkt neben seinem Kopf lag. Endlich fand er den Knopf und schaltete das nervige Geräusch ab. Er blinzelte gegen das grelle Licht des Displays, das seine Augen sofort Tränen ließ. 8.47 Uhr. Das konnte nicht stimmen. Er richtete sich langsam auf und starrte in die Finsternis seines Schlafzimmers. Es war die Art von Schwärze, die man normalerweise nur um Mitternacht erwartet, nicht am späten Vormittag. Seine Stirn legte sich in Falten, als er den kleinen Schalter an der Nachttischlampe betätigte. Warmes Licht flutete den Raum und offenbarte den gewohnten Anblick: der unordentliche Schreibtisch, ein halbgeleertes Glas Wasser, Kleidung über einen Stuhl geworfen. Alles war normal. Nur draußen herrschte eine Dunkelheit, die nicht normal sein konnte. »Anna?« murmelte er, bevor ihm einfiel, dass sie gar nicht bei ihm übernachtet hatte. Sie hatten am Vorabend telefoniert und Pläne für die kommende Woche geschmiedet. Die Stille in seiner Wohnung wirkte schwerer als sonst, als würde sie sich in jede Ecke schleichen. Mit müden Schritten tappte Daniel zum Fenster. Er zog die Vorhänge auf und erwartete zumindest das fahle Licht eines wolkenverhangenen Himmels über den Hochhäusern von Chicago. Doch stattdessen blickte er in eine endlose Schwärze. Straßenlaternen warfen trübe Kegel auf den Asphalt. Vereinzelte Autos fuhren mit eingeschalteten Scheinwerfern, deren Strahlen aber nicht weiter als wenige Meter reichten. Es sah aus wie mitten in der Nacht. »Was zum Teufel?« murmelte er und drückte die Stirn gegen die kalte Glasscheibe. Sein Kopf arbeitete fieberhaft. Vielleicht war das Handy falsch eingestellt, aber der Wecker hatte zur richtigen Zeit geklingelt, das Datum stimmte, der Akku war geladen, die Lampe funktionierte, also war kein Stromausfall die Ursache. Eine dichte Wolkendecke? Ein schwerer Sturm? Doch das hätte er hören müssen. Chicago im Herbst war launisch, ja, aber eine solch undurchdringliche Finsternis? Er griff wieder nach dem Handy und öffnete die Wetter-App. Anzeige: 17 Grad Celsius, schwacher Wind, kein Niederschlag. Alles deutete auf einen ruhigen, klaren Herbstmorgen hin. Aber draußen sah es nicht nach Morgen aus. Es sah aus wie Ewigkeit. Ein flaues Gefühl kroch in seinen Magen. Er zwang sich, an etwas Praktisches zu denken. Arbeit. Er musste Bescheid geben. Mit zittrigen Fingern wählte er die Nummer seines Büros. Nach zwei Tönen meldete sich eine vertraute Stimme. »Guten Morgen, Kanzlei Hartmann und Partner, Janet Brooks am Apparat.« »Janet, hier ist Daniel Miller. Ich fühle mich heute nicht gut, werde von zu Hause arbeiten.« Am anderen Ende der Leitung eine kurze Pause, dann sprach sie hastig. »Oh Daniel, haben Sie das draußen gesehen? Es ist überall Thema. Pete wäre fast verunglückt, weil er dachte, seine Uhr sei kaputt. Jeder redet davon.« »Ja, ich sehe es auch. Wissen Sie, was das sein könnte?« »Keine Ahnung. Die Nachrichten sagen, Sie sind ratlos. Bleiben Sie lieber drinnen und passen Sie auf sich auf.« Das Gespräch endete und Daniel blieb allein zurück mit dem Summen seiner Gedanken. Er stellte die Kaffeemaschine an. Der vertraute Geruch von frisch gemahlenem Kaffee legte sich wie ein dünner Schutzfilm über seine Nerven. Er setzte sich auf die Couch, schaltete den Fernseher ein und suchte nach Nachrichten. Eine ernste Stimme sprach: »Ungeklärtes Phänomen über Chicago. Noch keine Erklärung.« Das Gesicht der Moderatorin, Diane Lee, wirkte beherrscht, doch ihre Augen verrieten die gleiche Unruhe, die auch in ihm nagte. Sie gab an den Meteorologen Tom Wilson ab, der vor einer makellos normalen Wetterkarte stand. »Es gibt keine Wolkendecke, keinen Sturm, keine Anzeichen für einen atmosphärischen Grund«, erklärte Wilson. »Nach allen Messungen müsste die Sonne längst aufgegangen sein. Doch wie Sie an unseren Live-Kameras sehen, bleibt es finster.« Der Bildschirm teilte sich. Aufnahmen aus Downtown. Türme, deren Lichter wie Sterne funkelten, Straßen voller Scheinwerfer. Ein Chicago, das nie erwachen wollte. Daniel trank hastig von seinem Kaffee, verbrannte sich und stellte die Tasse mit einem Schlag ab, der heiße Flüssigkeit auf seiner Hand verteilte. Er fluchte leise. Anna. Er musste sie anrufen. Sie war sein Anker. Doch der Anruf ging direkt auf die Mailbox. Hey, hier ist Anna. Bitte Nachricht hinterlassen. Anna, ich bin's. Es ist hier stockdunkel, obwohl es morgen sein sollte. Bitte ruf mich zurück. Ich will nur wissen, dass es dir gut geht. Ich liebe dich. Er legte auf, starrte auf den Bildschirm und spürte, wie sich eine Kälte in seine Brust schlich. Vielleicht war sie schon im Büro. Vielleicht war das Netz überlastet. Es gab so viele normale Erklärungen. Doch in ihm wuchs die Gewissheit, dass nichts mehr normal war. Er scrollte durch soziale Medien. Fotos von finsteren Skylines, hastige Kommentare, Theorien, die von wissenschaftlichen Erklärungen bis zu biblischen Prophezeiungen reichten. Hashtags wie Where is the Sun und Chicago Darkness beherrschten die Trends. Daniel biss sich nervös die Nägel. Ein alter Tick, den er längst überwunden glaubte. Mit jedem Bild, jedem Beitrag wuchs die Beklemmung. Dann hörte er draußen ein Klopfen gegen eine Tür im Hausflur. Für einen Moment verharrte er. Nur ein Nachbar, redete er sich ein. Doch das Geräusch verstärkte das Gefühl, dass etwas grundlegend nicht mehr stimmte. Er setzte sich wieder hin, versuchte tief durchzuatmen. Doch das half wenig. Sein Blick wanderte immer wieder zum Fenster, zu der Dunkelheit, die sich weigerte nachzugeben. Die Welt hatte aufgehört, ihrer einfachsten Regel zu folgen, dass die Nacht dem Morgen weicht. Die Stunden nach dem seltsamen Morgen verstrichen quälend langsam. Daniel Miller saß vor dem Fernseher, die Nachrichten ununterbrochen im Blick. Der Kaffee schmeckte längst abgestanden, doch er hielt die Tasse in den Händen, als wäre sie ein Anker. Auf dem Bildschirm zeigte Diane Lee ein Lächeln, das jedes Mal ein wenig brüchiger wirkte, je länger sie sprach. Wir haben nun Bestätigungen aus mehreren Bundesstaaten, verkündete sie mit belegter Stimme. Nicht nur Chicago ist betroffen. Städte wie Detroit, Indianapolis und Milwaukee berichten ebenfalls von völliger Dunkelheit. Ein kurzer Schwenk zeigte einen Reporter aus New York, der ebenfalls in pechschwarzer Umgebung stand. Nur die Straßenbeleuchtung und vereinzelte Scheinwerfer warfen Lichtinseln auf die Szenerie. Die Sonne ist nicht aufgegangen, sagte er sichtlich fahrig. Die Menschen sind verunsichert. Einige fahren hektisch zur Arbeit, andere bleiben zu Hause. Alle fragen sich, ist dies nur ein Wetterphänomen oder etwas weit Größeres? Daniel spürte, wie sich seine Brust zusammenzog. Es war also nicht nur Chicago, es war der ganze Kontinent. Er schaltete auf einen anderen Sender. Dort sprach ein Wissenschaftler von der NASA, seine Augen gerötet, als hätte er die Nacht durchgearbeitet. Wir können keine astronomische Ursache feststellen. Es ist keine Sonnenfinsternis, keine ungewöhnliche Aktivität auf der Sonne. Nach unseren Messungen müsste sie strahlen wie immer, und doch erreicht uns kein Licht. Die Moderatorin fragte zögerlich, könnte ein unbekanntes Objekt die Sonne verdecken? Der Wissenschaftler schüttelte den Kopf. Etwas in dieser Größenordnung würden wir erkennen. Satelliten liefern klare Daten. Es gibt nichts, das groß genug wäre, um die gesamte Erde gleichzeitig im Schatten zu halten. Die Worte sollten beruhigen, doch sie verstärkten nur die Beklemmung. Wenn es nichts gab, das man messen konnte, bedeutete das, dass es etwas war, das jenseits des Verstehbaren lag. Daniel griff erneut nach seinem Handy und wählte Annas Nummer. Wieder nur die Mailbox. Er ließ es nach dem Signalton stumm werden und legte auf. Schreiben. Vielleicht eine Nachricht. Morgen ohne Sonne. Alles in Ordnung bei dir? Schickte er ab. Das Display blieb ohne Antwort. Er stellte das Handy beiseite und öffnete den Laptop. E-Mails von Kollegen überschwemmten sein Postfach. Zuerst hatten sie über verspätete Meetings gewitzelt, doch bald war aus dem Scherz blanke Panik geworden. Einer schrieb, Meine Familie in Boston sagt, es ist genauso dunkel, niemand versteht es. Ein anderer: Verbindungen ins Ausland brechen zusammen. Europa auch betroffen? Daniel klickte auf einen Livestream einer internationalen Nachrichtenagentur. Eine Reporterin aus London stand vor dem Big Ben, dessen Uhrzeiger auf Mittag deuteten, während der Platz in völliger Dunkelheit lag. Wir haben nun Bestätigungen aus Asien, Australien, Südamerika. Überall herrscht die gleiche Nacht. Die Sonne ist seit Stunden nicht mehr sichtbar. Experten weltweit suchen fieberhaft nach einer Erklärung. Er schloss den Laptop, weil ihm der Atem stockte. Es war keine lokale Katastrophe. Es war die ganze Welt. Draußen hörte er das Heulen von Sirenen. Ein langgezogener Ton, den er sonst nur bei monatlichen Tests vernahm. Jetzt war er ernst. Daniel trat ans Fenster. Unten auf der Straße bewegten sich Menschen schneller als sonst. Viele trugen Taschen, Rucksäcke. Einige schoben Einkaufswagen voller Vorräte. In der Ferne schimmerte ein orangefarbener Schein, als brenne irgendwo ein Haus. Er schluckte schwer und griff nach dem Handy, diesmal um seine Eltern in Milwaukee anzurufen. Der Bildschirm zeigte: Verbindung wird hergestellt. Oh, doch es brach sofort ab. Er probierte es erneut, dreimal, ohne Erfolg. Seine Hände begannen zu zittern. Ein Klopfen an der Tür ließ ihn zusammenfahren. »Daniel, bist du da?« rief eine Stimme. Es war Sam Parker, sein Nachbar aus Apartment 4C. Daniel öffnete vorsichtig. Sam trat ein, ungepflegt, mit gehetztem Blick. »Ich dachte schon, ich bin verrückt, aber du siehst das auch, oder? Die Sonne kommt nicht mehr.« »Ich sehe es«, sagte Daniel. »Die Nachrichten wissen auch nichts.« Sam strich sich fahrig durchs Haar. »Ich wollte zu meiner Schwester nach Evanston fahren, aber die Straßen sind blockiert. Manche stehen einfach mit ihren Autos mitten auf der Kreuzung, als hätten sie vergessen, wohin sie wollten. Es ist, als wäre die Stadt in Panik, obwohl doch alles normal ist. Keine Kälte, kein Sturm, nichts außer dieser Dunkelheit.« Sie standen am Fenster und sahen schweigend hinaus. Ein Mann balancierte Pizzakartons, eine Frau führte ihren Hund. Alltägliche Szenen, eingebettet in ein Bild, das nicht alltäglich war. »Vielleicht ist es eine Art kollektive Täuschung«, versuchte Sam. »Oder ein Experiment?« Daniel schüttelte den Kopf. »Zu groß. Zu viele Orte betroffen. Es ist real.« Eine Zeit lang sagten beide nichts mehr. Nur das entfernte Wimmern von Sirenen füllte den Raum. Schließlich nickte Sam. »Ich gehe zu Mrs. Abernathy, die alte Dame neben mir. Sie lebt allein. Ich will sehen, ob sie klarkommt.« »Tu das«, antwortete Daniel und schloss die Tür hinter ihm. Zurück auf der Couch spürte er die Schwere der Situation doppelt. Sein Herz schlug schneller. Sein Atem ging flach. Er stellte den Fernseher lauter. Als könnte das Geräusch die Leere im Raum vertreiben. Die Moderatorin kämpfte nun selbst gegen die Fassungslosigkeit. »Wir haben mittlerweile Bestätigungen aus allen Kontinenten. Die Sonne ist nicht aufgegangen, weltweit. Noch gibt es keine Erklärung.« Daniel ließ sich nach hinten sinken. Er wusste, dass die Welt gerade ihre einfachste, verlässlichste Regel verloren hatte. Tag folgt auf Nacht. Und niemand wusste, ob es jemals wieder so sein würde. Der Nachmittag zog sich wie Kaugummi. Daniel Miller hatte längst den Überblick über die Zeit verloren. Sein Handy zeigte 15 Uhr, doch draußen herrschte immer noch dieselbe pechschwarze Dunkelheit. Nur die Straßenlaternen und die vereinzelten Scheinwerfer von Autos brachen sie mit trüben Lichtkegeln. Das normale Leben wirkte nur noch wie eine Fassade, die langsam Risse bekam. Im Fernsehen zeigten die Nachrichten endlose Szenen von Staus. Helikopteraufnahmen enthüllten endlose Ketten aus roten Rücklichtern, die wie glühende Adern durch die Stadt führten. Eine Moderatorin sprach mit stockender Stimme: »Die Behörden bitten darum, in den Wohnungen zu bleiben. Die Straßen sind verstopft, viele Fahrer haben ihre Fahrzeuge verlassen, die Situation verschärft sich.« Daniel schaltete um, doch die Bilder unterschieden sich kaum. Überfüllte Supermärkte, Menschen, die sich um Konserven stritten, hektische Stimmen, Polizisten, die kaum Ordnung halten konnten. Das vertraute Chicago verwandelte sich in ein Chaos, das keinen Anfang und kein Ende zu haben schien. Sein Bauch knurrte. Er ging in die Küche und öffnete die Schränke. Ein halbes Brot, eine halbe Packung Nudeln, 4 Konservendosen, ein Glas Erdnussbutter. Er zählte, schätzte. Vielleicht 3 Tage, wenn er sparsam war. Mehr nicht. Er machte sich ein einfaches Sandwich, doch der Bissen schmeckte bitter. Mit der linken Hand wählte er Annas Nummer. Wieder nur die vertraute Mailbox. Er sprach nichts mehr ein, lauschte nur dem stummen Ende und legte dann auf. Sein Blick blieb auf dem schwarzen Display haften, als könne er mit bloßem Willen eine Antwort erzwingen. Er öffnete die Nachrichten-App auf dem Handy. Die Verbindung war schwach. Seiten luden nur stockend. Dennoch sah er die Meldungen. Ausfälle in New York, Los Angeles, Dallas. Stromnetze waren überlastet. Manche Städte meldeten erste Plünderungen. Social-Media-Feeds überschlugen sich mit Gerüchten von geheimen Regierungsversuchen über außerirdische Invasionen bis zu religiösen Prophezeiungen. Ein neuer Hashtag stach ihm ins Auge. Endless Night. Menschen posteten Bilder ihrer Straßen, dunkle Panoramen, Gesichter im Licht von Taschenlampen. Manche beteten, andere feierten in grotesker Stimmung, als wäre das Ende der Welt ein Festival. Daniel lehnte sich zurück und vergrub das Gesicht in den Händen. Sein Atem ging flach, er zwang sich zu langsamen Zügen. Die Stille in seiner Wohnung war beinahe drückend. Nur der Kühlschrank summte monoton, als wolle er Normalität vorspielen. Ein lautes Knallen von draußen ließ ihn zusammenfahren. Er rannte zum Fenster. 2 Straßen weiter brannte ein Gebäude. Orangefarbene Flammen leckten am Mauerwerk empor, erhellten für Sekunden die Finsternis, bevor sie von der Schwärze wieder verschluckt wurden. Menschen rannten in alle Richtungen, ihre Schatten flackerten grotesk im Licht. Er zog sich zurück, lehnte sich an die Wand. Die Sirenen, die kurz darauf ertönten, heulten ununterbrochen. Es war nicht das hektische Jaulen von Rettungswagen, sondern ein langes, tiefes Dröhnen, das Notfallwarnsystem der Stadt. Es war das Geräusch, das man sonst nur bei Tests hörte. Jetzt war es Wirklichkeit. Daniel griff erneut zum Telefon. Diesmal wählte er die Nummer seiner Eltern. Wieder brach die Verbindung sofort ab. Er probierte es mehrfach, jedes Mal mit demselben Ergebnis. Das monotone, abgebrochene Signal hallte wie ein Schlag in seinem Magen. Er setzte sich schwer auf die Couch. Sein Herz raste, als er an Anna dachte. Sie arbeitete downtown, vielleicht nur wenige Kilometer entfernt. Unter normalen Umständen wären es kaum 30 Minuten mit dem Bus oder 5 Kilometer zu Fuß. Doch jetzt, in dieser Stadt voller Panik, Dunkelheit und Chaos, der Gedanke, dass sie allein dort draußen war, ließ ihn innerlich verkrampfen. Im Fernsehen wurde die Berichterstattung zunehmend chaotischer. Ein Reporter mitten in der Innenstadt schrie gegen das Stimmengewirr an. Die Menschen versuchen, Busse zu stürmen. Polizei und Sicherheitskräfte fordern Ruhe, aber... Dann wurde er von einer panischen Menge verdrängt. Die Kamera wackelte, das Bild brach ab. Die Moderatorin im Studio schluckte sichtbar, bevor sie weitersprach. Wir versuchen, die Verbindung wiederherzustellen. Bleiben Sie in Ihren Wohnungen, halten Sie Vorräte bereit und meiden Sie die Straßen, wenn möglich. Hinter ihr herrschte Unruhe. Menschen rannten durchs Bild, Stimmen wurden lauter, bis plötzlich das Logo der Notfallübertragung eingeblendet wurde. Dies ist eine offizielle Mitteilung. Bitte bleiben Sie ruhig, verlassen Sie Ihre Wohnungen nicht. Lagern Sie Trinkwasser und haltbare Lebensmittel. Stromnetze sind überlastet. Erwarten Sie weitere Informationen. Die monoton gesprochene Ansage wiederholte sich in Endlosschleife. Daniel schaltete den Fernseher stumm. Die Stille danach war fast schlimmer als das stetige Dröhnen. Er hörte seinen eigenen Herzschlag in den Ohren. Seine Hände zitterten, als er den Baseballschläger aus dem Schrank holte, ein Relikt aus alten Zeiten. Er stellte ihn neben die Couch. Es war nicht logisch, doch es beruhigte ihn. Draußen blieb die Dunkelheit unverändert. Keine Spur von einem Morgen, keinem Lichtstreifen am Horizont. Nur die Sirenen. Das entfernte Knistern von Feuer und das Knirschen von Autoreifen irgendwo im Viertel. Die Stadt hielt den Atem an. Und Daniel mit ihr. Die Stunden vergingen, ohne dass sich etwas änderte. Die Dunkelheit blieb unverändert dicht, als hätte jemand die Welt in Pech getränkt. Daniel Miller saß am Fenster, unfähig, sich von dem Blick nach draußen zu lösen. Die Straße, die er kannte, wirkte fremd, beinahe wie eine Kulisse, in der das Leben seine Rolle aufgegeben hatte. Gegen Mitternacht bemerkte er es zum ersten Mal. Eine Gestalt stand am Straßenrand, direkt unter einer flackernden Laterne. Es war Margaret Callahan, die ältere Nachbarin aus dem zweiten Stock. Sie trug ein langes Nachthemd, ihr schlohweißes Haar flatterte leicht im Wind. Daniel kniff die Augen zusammen. Sie stand vollkommen reglos, die Arme schlaff an den Seiten, das Gesicht nach oben gewandt, genau zu seinem Fenster. »Margaret«, flüsterte er und öffnete das Fenster einen Spalt. »Alles in Ordnung?« Keine Reaktion. Sie bewegte sich nicht, nicht einmal ein Zucken, doch ihre Lippen waren zu einem Grinsen verzogen, das unnatürlich weit reichte, als hätte jemand ihr Gesicht nach außen gezogen. Daniel fröstelte und schloss das Fenster sofort wieder. Er wich zurück, setzte sich auf die Couch und zwang sich, tief durchzuatmen. »Es ist nur eine alte Frau. Vielleicht verwirrt«, murmelte er zu sich selbst. Doch als er erneut zum Fenster ging, standen zwei weitere Gestalten da. Ein Mann im Anzug, ein Teenager mit Rucksack. Auch sie starrten regungslos nach oben, das gleiche verzerrte Lächeln im Gesicht. Daniel fror regelrecht am Boden fest. Er spürte, wie sich seine Finger in den Fensterrahmen krallten. Es war kein normales Verhalten, kein Schlafwandel, keine Verwirrtheit. Es war etwas, das sich jeglicher Erklärung entzog. Minuten vergingen, dann eine halbe Stunde. Nichts veränderte sich. Die drei Gestalten standen so still, dass er sich fragte, ob sie überhaupt noch lebten. Als er nach einer Stunde die Vorhänge ein Stück zuzog und in die Küche ging, versuchte er, den Anblick zu vergessen. Doch die Unruhe nagte. Mit einem Glas Wasser in der Hand schlich er zurück, vorsichtig, als wolle er sie nicht aufschrecken. Er spähte durch den Spalt der Vorhänge und erstarrte. Die Gruppe war gewachsen. Nun standen mindestens 5 Menschen dort, alle an verschiedenen Punkten verteilt, alle regungslos. Alle mit demselben grotesken Lächeln. Daniel wich zurück. Sein Atem beschleunigte sich. Er griff nach dem Baseballschläger, der immer noch neben der Couch lehnte. Ein Teil von ihm wusste, dass er gegen das, was da draußen war, nicht helfen würde, doch er fühlte sich nackt ohne ihn. Plötzlich kam ihm eine Idee. Er würde testen, ob sie auf Ansprache reagierten. Er öffnete das Fenster wieder. Diesmal etwas weiter und rief mit zittriger Stimme: »Hallo? Was wollen Sie?« Die Antwort war Stille. Keine Bewegung, kein Blinzeln. Nur dieses starre Lächeln, das ihm vorkam, als zöge es das Licht der Laternen in sich hinein. Er schloss das Fenster mit einem Ruck und zog die Vorhänge zu. Das Herz hämmerte ihm bis in die Schläfen. Er versuchte, sich einzureden, dass es sich um eine Art Massenhysterie handeln musste, vielleicht ein psychologisches Phänomen, ausgelöst durch die ewige Dunkelheit. Aber in seinem Inneren wusste er, dass es keine Erklärung gab, die das groteske Lächeln rechtfertigte. Es war fast 3 Uhr, als er erneut hinausblickte. Margaret stand nun nicht mehr am Straßenrand. Sie befand sich näher am Haus. Direkt unter der Laterne vor dem Eingang. Daniel hielt den Atem an. Er war sich sicher, dass er sie nicht hatte gehen sehen. Es war, als hätte sie ihre Position geändert, während er nicht hinsah. »Nein«, flüsterte er und rieb sich die Augen. Doch als er wieder hinblickte, war es unverändert. Sie war näher gekommen. Er ging in sein Schlafzimmer zog die Vorhänge beiseite und blickte auf die Seitenstraße. Dort standen zwei weitere Gestalten, die er vorher nicht bemerkt hatte. Ihre Köpfe drehten sich im selben Moment, in dem er erschien, und richteten sich auf ihn. Er stolperte rückwärts, stolperte gegen den Nachttisch und riss die Lampe beinahe um. Es war, als würden sie ihn beobachten, egal wohin er ging. Er setzte sich auf das Bett, den Schläger fest umklammert. Er fühlte sich wie in einer Falle. Draußen wuchs die Zahl der Stillstehenden, und er wusste nicht, ob sie jemals wieder verschwinden würden. Er zwang sich, ruhig zu bleiben. Sie sind nur Menschen. Sie tun nichts. Doch die Erinnerung an das groteske Lächeln schnitt wie ein Messer durch diesen Gedanken. Daniel zog sich schließlich in die dunkelste Ecke seines Schlafzimmers zurück, weg von den Fenstern. Dort hockte er, starrte auf die Tür, als sei sie sein letzter Schutz. Die Dunkelheit draußen blieb unverändert. Doch die eigentliche Bedrohung stand jetzt nicht mehr in der Ferne. Sie stand unten auf der Straße, unbeweglich, geduldig, als hätte sie unendliche Zeit. Daniel Miller hatte die Vorhänge im Wohnzimmer nur einen Spalt offen gelassen, doch er konnte nicht widerstehen. Immer wieder schlich er zurück, hob den Stoff leicht an und spähte hinaus. Unten auf der Straße standen sie noch immer. Margaret Callahan am nächsten am Eingang, die anderen verteilt wie Schachfiguren entlang des Gehwegs. 8, 9, vielleicht sogar 10 Gestalten inzwischen. Alle mit diesem unnatürlichen Lächeln, alle starr auf das Gebäude gerichtet. Er wusste nicht, wie lange er dort gestanden hatte, als sich eine Bewegung abzeichnete. Ein junger Mann tauchte auf, vielleicht Anfang 20, mit Kapuzenpullover und Rucksack. Er ging schnellen Schrittes den Gehweg entlang, den Blick gesenkt, die Hände tief in den Taschen vergraben. Er wirkte nervös, doch er bewegte sich entschlossen. Daniel hielt den Atem an. Der Mann musste direkt an Margaret vorbeigehen. Er blieb wenige Meter vor ihr stehen, offensichtlich irritiert. Daniel konnte seine Lippen erkennen, die sich bewegten. »Alles okay bei Ihnen?« rief er wahrscheinlich. Doch Margaret reagierte nicht. Ihr Kopf war weiterhin leicht in den Nacken gelegt, die Augen nach oben gerichtet, das Lächeln unverändert. Der Fremde trat einen Schritt näher, winkte mit der Hand direkt vor ihrem Gesicht. Nichts. Kein Zucken. Keine Reaktion. Er drehte sich, bemerkte nun auch die anderen Gestalten, die regungslos entlang der Straße verteilt standen. Sein Körper spannte sich sichtbar an, sein Kopf fuhr hin und her, als würde er erst jetzt begreifen, dass sie ihn umgaben. Dann geschah es. Der junge Mann setzte einen Schritt zurück, wollte sich abwenden und erstarrte mitten in der Bewegung. Sein rechter Fuß blieb in der Luft, als wäre er eingefroren. Daniel presste die Stirn gegen das Glas. Der Körper des Mannes bewegte sich nicht mehr. Kein Atem. Kein Zucken. Nur Stille. Langsam, viel zu langsam, drehte sich sein Kopf nach oben. Die Bewegung war so gleichmäßig, so mechanisch, dass Daniel einen Schauder überlief. Das Gesicht, das eben noch Anspannung verraten hatte, wurde schlaff. Dann begann sich der Mund zu verziehen. Zentimeter für Zentimeter breitete sich das Lächeln über sein Gesicht aus, bis es genauso unnatürlich weit gespannt war wie das der anderen. »Nein«, flüsterte Daniel. Seine Finger krampften sich um den Fensterrahmen. »Nein, nein, nein«, er hämmerte mit der Faust gegen die Scheibe. »Lauf weg! Hörst du mich? Lauf!« Doch der Mann hörte ihn nicht. Stattdessen stand er nun vollkommen still, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen ins Leere gerichtet, der Mund zu einem grotesken Grinsen verzogen. Einer mehr. Daniel stolperte zurück, als hätte er den Schlag selbst abbekommen. Sein Herz raste, Schweiß lief ihm über die Stirn. Er hatte gerade gesehen, wie ein Mensch aufgehört hatte, ein Mensch zu sein. Nicht langsam, nicht durch Krankheit oder Tod, sondern durch etwas, das ihn mitten im Schritt verwandelt hatte. Sein Blick fiel auf den Baseballschläger neben der Couch. Was, wenn es ihn erwischte? Würde er ebenso stillstehen, mit diesem grässlichen Lächeln? Würde er dann einer von ihnen werden, der Nacht für Nacht unter fremden Fenstern ausharrt? Er ging in die Küche, trank hastig ein Glas Wasser, doch es beruhigte ihn nicht. Seine Hände zitterten unaufhörlich. Er kehrte zurück ans Fenster, gegen jede Vernunft, und spähte erneut hinaus. Die Gruppe hatte sich verändert. Nicht durch Bewegung, sondern durch eine Art Verschiebung. Der neue Mann stand nun an Margarets Seite, ebenfalls auf das Gebäude gerichtet. Niemand hatte sich bewegt, und doch standen sie jetzt dichter beieinander. Daniel wich zurück, bis sein Rücken die Wand berührte. Er begriff es. Sie mussten nicht laufen. Sie mussten nur warten. Jeder, der ihnen zu nahe kam, wurde einer von ihnen. Und die Zahl würde wachsen, so lange, bis nichts Menschliches mehr übrig war. »Was seid ihr?« flüsterte er heiser. »Was wollt ihr?« Das einzige Echo war das ferne Heulen einer Sirene, das sich durch die Straßenschluchten zog. Die Nacht war still, abgesehen von diesem Heulen. Doch in dieser Stille lag etwas Bedrohliches, etwas Endgültiges. Die Stillstehenden waren keine passiven Zuschauer, sie waren Fallen, unsichtbar und unaufhaltsam. Daniel ließ die Vorhänge fallen und ging zurück zur Couch. Er nahm den Schläger in die Hand und drückte ihn so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Schlaf war ausgeschlossen. Er konnte nur dasitzen, die Dunkelheit anstarren und auf das nächste Geräusch warten. Und während er dort saß, wusste er, dass sich die Regeln geändert hatten. Wer zu lange stehen blieb, blieb für immer. Daniel Miller hatte die Nacht durchgehalten, doch seine Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Immer wieder war er in die Küche gegangen, um einen Schluck Wasser zu trinken. Oder er hatte versucht, auf dem Sofa die Augen zu schließen. Doch jedes Mal, wenn er die Lider senkte, glaubte er, die grotesken Gesichter unten auf der Straße noch deutlicher vor sich zu sehen. Am Morgen, oder besser gesagt zu dem Zeitpunkt, an dem Morgen hätte sein sollen, fasste er einen Entschluss. Er konnte nicht länger warten. Anna war irgendwo draußen, vielleicht bei ihren Eltern, vielleicht noch auf dem Weg. Wenn er hier untätig blieb, würde er irgendwann verhungern oder verdursten, und sie wäre vielleicht in Gefahr. Er musste hinaus. Daniel ging in sein Schlafzimmer, schob den schweren Schrank beiseite und zog seinen alten Baseballschläger aus der Ecke. Er testete den Griff, spürte die vertraute Schwere. Dazu steckte er eine Taschenlampe und ein Päckchen Müsli-Riegel in seine Jackentaschen. Einen Rucksack packte er nicht. Zu auffällig, zu hinderlich, falls er schnell rennen musste. Er trat ans Fenster zur Seitenstraße. Dort waren keine Gestalten zu sehen. Nur die schummrige Laterne, die einen schwachen Kegel auf das nasse Pflaster warf. Der Regen hatte aufgehört, doch die Straßen glänzten noch feucht. Das war seine Chance. Er öffnete das Fenster, schob sich auf die kalte Metallkonstruktion der Feuertreppe und kletterte vorsichtig hinunter. Die Eisenstufen knarrten bei jedem Schritt. Er hielt den Atem an, als wollte er so lautlos wie möglich wirken, obwohl die Geräusche in der Dunkelheit unvermeidlich waren. Am Boden angekommen, drückte er sich in den Schatten des Gebäudes. Die Straße war unheimlich still. Nur in der Ferne heulte wieder eine Sirene. Daniel schaltete die Taschenlampe kurz ein, richtete den Lichtstrahl aber nach unten, damit er nicht von weitem sichtbar war. Seine Schritte hallten zu laut auf dem Pflaster, als er sich in Bewegung setzte. Die ersten drei Blocks verliefen ohne Zwischenfall. Verlassene Autos standen mitten auf der Straße, Türen offen, als hätten ihre Fahrer sie fluchtartig verlassen. Ein Zeitungskiosk war geplündert, Scherben und Papierfetzen lagen verstreut. Daniel bewegte sich schnell, aber vorsichtig, den Schläger immer griffbereit. Dann, an einer Kreuzung, sah er ihn. Eine einzelne Gestalt stand regungslos auf dem Gehweg, etwa 10 Meter entfernt. Der Mann trug einen grauen Mantel, die Hände schlaff an den Seiten. Daniel blieb stehen. Das Gesicht war im Schatten, doch er wusste, wie es aussehen würde. Das gleiche, unnatürlich gespannte Lächeln, der starre Blick. »Geh weg«, flüsterte Daniel, als könne ihn die Gestalt hören. Der Mann bewegte sich nicht. Daniel versuchte leise, die Straßenseite zu wechseln, doch im selben Moment drehte sich der Kopf des Mannes. Langsam, mechanisch, bis die Augen ihn fixierten. Das Lächeln war da, breit, starr, viel zu weit. Der Mann setzte sich in Bewegung. Die Schritte waren nicht normal, sondern ruckartig, als wären seine Gelenke nicht für menschliches Gehen gebaut. Daniel hob den Schläger. »Bleib weg!« schrie er, obwohl er wusste, dass Worte hier nichts bedeuteten. Die Gestalt kam näher. Daniel holte aus, schwang den Schläger mit voller Wucht gegen den Kopf des Mannes. Er erwartete den Aufprall, das Splittern von Knochen, doch der Schläger rauschte durch, als sei dort nur Luft. Daniel stolperte, beinahe hätte er das Gleichgewicht verloren. »Nein, das gibt's nicht«, keuchte er. Die Gestalt stand direkt vor ihm, das Lächeln unverändert, die Augen unbeweglich. Daniel wich zurück, hob den Schläger erneut, doch er wusste, dass es sinnlos war. Er drehte sich um und rannte. Seine Schritte hallten laut durch die leeren Straßen. Doch hinter ihm hörte er ebenfalls Schritte, gleichmäßig, im gleichen Tempo. Er wagte nicht zurückzusehen, er wusste, dass der Mann ihn verfolgte, nicht schneller, nicht langsamer, sondern exakt im gleichen Rhythmus. Es war, als würde er Daniels Bewegungen spiegeln. Die Panik trieb ihn voran. Er bog in eine Seitenstraße, sprintete durch eine Gasse voller Mülltonnen, rannte weiter, bis seine Lunge brannte. Doch das Geräusch blieb. Immer diese Schritte, die im Takt mit seinen eigenen halten. Endlich tauchte sein Wohnhaus vor ihm auf. Vor dem Eingang standen die anderen, Margaret und all die anderen Stillstehenden. 12, vielleicht mehr, unbeweglich, alle mit ihren Köpfen nach oben. Er konnte nicht durch die Tür. Daniel bog in den Hinterhof, kletterte die Feuertreppe so schnell hinauf, dass das Metall unter ihm vibrierte. Erst als er im 4. Stock sein Fenster erreichte, wagte er, einen Blick hinunterzuwerfen. Der Mann in dem grauen Mantel stand am Fuß der Treppe, den Kopf im Nacken, die Augen auf Daniel gerichtet, das Lächeln breit und kalt. Er machte keine Anstalten, ihm zu folgen. Stattdessen trat er langsam zu den anderen an der Vorderseite und reihte sich in die Gruppe ein. Daniel kletterte ins Zimmer zurück, ließ das Fenster ins Schloss fallen und stolperte keuchend ins Wohnzimmer. Der Schläger fiel ihm aus der Hand, klirrte auf den Boden. Sein Herz raste, sein Körper war schweißnass. Er hatte versucht, hinauszugehen. Er hatte versucht, Anna zu finden. Doch die Straße hatte ihn zurückgetrieben, und nun waren es noch mehr, die vor seinem Haus standen. Sie warteten. Geduldig, unbeweglich, unaufhaltsam. Daniel Miller saß noch immer keuchend auf der Couch, der Baseballschläger lag nutzlos neben ihm. Sein Herzschlag hämmerte in den Schläfen, während er auf das Fenster starrte. Unten auf der Straße verharrten die Gestalten. Sie bewegten sich nicht. Sie sahen nicht einmal direkt zu ihm, und doch wusste er, dass sie ihn wahrnahmen. Die Dunkelheit lastete wie ein Gewicht auf seiner Wohnung. Daniel zwang sich, die Vorhänge zu schließen. Er wollte ihre Gesichter nicht mehr sehen, diese grotesken Grinsen, die ihn an etwas erinnerten, das nicht von dieser Welt stammte. Er versuchte, sich abzulenken. Er öffnete seinen Laptop, doch das Internet brach immer wieder zusammen. Nachrichtenportale luden nur noch bruchstückhaft, Social-Media-Seiten froren ein. Er klickte sich durch, sah Schlagzeilen über weltweite Panik, Stromausfälle, Plünderungen, doch keine Erklärung, kein Grund, keine Lösung. Als er den Laptop zuklappte, hörte er es. Ein leises Geräusch aus der Küche. Ein Knarzen, als ob sich etwas Schweres über den Boden bewegte. Daniel hielt den Atem an. Vielleicht war es das Gebäude, vielleicht nur eine Rohrleitung. Doch dann kam ein zweites Geräusch. Schritte. Schwer. Langsam. so gar nicht nachbarlich. Er griff nach dem Schläger und schlich zum Flur. Von der Treppe unten kam kein Licht, keine Stimme, nur das leise Schaben. Er wagte einen Blick hinunter. Zwei Figuren standen in der Küche. Eine Frau mittleren Alters mit zerknitterter Bluse, neben ihr ein schlaksiger Jugendlicher in Jeans und Hoodie. Beide starrten nach oben, direkt in seine Richtung, als hätten sie gewusst, dass er hinuntersehen würde. Ihre Münder waren zu diesem abscheulichen Grinsen verzogen, die Lippen so weit auseinander, dass die Haut an den Wangen gespannt wirkte. Daniel stolperte zurück.
»Nein, nein, nein«, flüsterte er.
Er erinnerte sich genau. Er hatte die Wohnungstür abgeschlossen, nachdem Anna gegangen war. Niemand hätte hereinkommen können. Die beiden bewegten sich nicht. Sie standen einfach da, die Hälse im unnatürlichen Winkel nach hinten gelegt, die Augen auf den Treppenabsatz gerichtet. Daniel spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Er schlich zurück in sein Schlafzimmer, schloss die Tür und drehte den Schlüssel im Schloss. Dann schob er den schweren Eichendresser davor. Das Holz kratzte über den Boden, so laut, dass er unwillkürlich zusammenzuckte. Wenn die Gestalten ihn nicht schon bemerkt hatten, dann sicher jetzt. Er kauerte sich neben die Tür, den Schläger fest umklammert. Draußen blieb es still. Zu still. Er drückte sein Ohr an das Holz, hörte nur seinen eigenen Herzschlag. Doch dann, nach einigen Minuten, kam es wieder. Das Kratzen, das Schieben. Irgendetwas Schweres wurde über den Boden der Wohnung gezogen. Erst langsam, dann in kurzen, ruckartigen Stößen, begleitet von dumpfen Schlägen, als würden Möbel aneinander stoßen. Daniel hielt die Luft an. Er stellte sich vor, wie die Gestalten seinen Esstisch verschoben, seine Stühle verrückten, seine vertrauten Dinge wie Spielzeug behandelten. Doch eine andere Vorstellung kroch in seinen Kopf. Was, wenn sie nicht Möbel bewegten? Was, wenn es etwas anderes war? Ein Körper, schwer, leblos, über den Boden gezerrt. Er presste die Hände gegen die Ohren, doch die Geräusche schoben sich unerbittlich hindurch. Schaben, dumpfes Pochen, wieder Schaben. Dann Stille. Daniel verharrte in angespannter Erwartung. Minuten vergingen. Nichts. Kein Schritt, kein Geräusch. Nur diese Stille, die schwerer wog als jeder Laut. Er wagte einen Blick durch das Schlüsselloch zu werfen. Zuerst sah er nur Dunkelheit, dann bewegte sich etwas. Ein Schatten glitt über den Flur, langsam, wie im Wasser. Ein weiterer folgte, verzerrt und unnatürlich. Daniel riss sich vom Schlüsselloch los und stolperte zurück. Er zog den Schläger enger an sich. Sein Atem ging stoßweise, sein Herz raste. Die Türklinke bewegte sich, zuerst nur leicht, dann mit wachsendem Druck. Der Dresser ächzte unter dem Gewicht, die Tür vibrierte. Daniel presste den Rücken gegen die Wand, die Muskeln angespannt, bereit zuzuschlagen, auch wenn er wusste, dass es keinen Unterschied machen würde. Das Drücken hörte abrupt auf. Die Klinke wurde losgelassen. Stille. Minuten verstrichen, ohne dass etwas geschah. Daniel blieb im Dunkeln sitzen, unfähig, den Schläger zu senken. Schweiß rann ihm den Rücken hinunter, seine Finger verkrampften. Schließlich sackte er auf das Bett, immer noch den Blick auf die Tür gerichtet. Sein Zimmer war jetzt sein letzter Rückzugsort, eine kleine Insel inmitten einer Wohnung, die nicht mehr ihm gehörte. Draußen warteten die Stillstehenden. Drinnen bewegten sich Fremde durch seine Räume, als sei er nur noch ein Gast. Er wusste nicht, wie lange er es in diesem Zimmer aushalten konnte, aber er wusste, dass die Grenze zwischen drinnen und draußen gefallen war. Sie waren nun nicht mehr nur auf der Straße. Sie waren in seinem Zuhause. Daniel Miller hatte die ganze Nacht über an die Schlafzimmertür gestarrt. Der Dresser blockierte den Eingang, doch die Vorstellung, dass sich hinter der dünnen Holzbarriere noch immer diese Gestalten befanden, ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Die Dunkelheit draußen und das Schweigen in seiner Wohnung verschmolzen zu einem bedrückenden Gewicht, das ihm den Atem abschnitt. Als sein Handy die Anzeige 6 Uhr morgens zeigte, war die Welt draußen unverändert schwarz. Kein Dämmerlicht, kein Anzeichen einer Sonne. Daniel fühlte sich ausgelaugt. Jeder Muskel schmerzte von der Anspannung, seine Lider brannten, doch Schlaf war unmöglich. Er setzte sich an den kleinen Schreibtisch in der Ecke. In der Schublade lag ein Notizbuch, das er sonst für Arbeitsnotizen verwendete. Mit zitternden Händen schlug er es auf und begann zu schreiben. Mein Name ist Daniel Miller. Ich lebe in Chicago. Die Sonne ist nicht mehr aufgegangen. Er notierte alles. Den ersten Morgen der Dunkelheit, die Nachrichten, die wachsende Panik in der Stadt, die Stillstehenden auf der Straße, den Mann, der mitten im Schritt erstarrte und dann einer von ihnen wurde. Er schrieb über den Versuch, Anna zu erreichen, über den vergeblichen Ausflug nach draußen und die Gestalten, die inzwischen in seiner Wohnung waren. Je mehr er schrieb, desto klarer wurde ihm die Wahrheit. Er konnte nicht für immer hierbleiben. Er hatte nur wenige Konservendosen, etwas Brot, Wasser für vielleicht 3 Tage. Und selbst wenn er sich einschließen könnte, was würde passieren, wenn die Gestalten irgendwann durch die Tür kamen? Oder wenn er schwächer wurde, nicht mehr aufpassen konnte? Daniel legte den Stift beiseite, schloss die Augen und dachte an Anna. Er sah ihr Gesicht vor sich, wie sie lächelte, als sie ihm das letzte Mal die Hand gedrückt hatte. Sie war irgendwo da draußen, vielleicht lebendig, vielleicht in Gefahr. Die Vorstellung, sie könnte allein in dieser endlosen Dunkelheit sein, ließ ihn den Entschluss fassen. Er musste hinaus. Er stand auf, drückte den Rücken durch und ging zum Fenster. Auf der Straße standen noch immer dieselben Gestalten. Margaret Callahan in ihrem Nachthemd, der Mann im Anzug, der Jugendliche mit dem Rucksack, nun auch der Fremde mit dem grauen Mantel, der ihn in der Nacht verfolgt hatte. Sie alle starrten nach oben, die Köpfe unnatürlich in den Nacken gelegt. Daniel konnte sie nicht zählen, es waren inzwischen zu viele. Er wich zurück und zog den Dresser langsam von der Tür. Das Geräusch des schweren Holzes, das über den Boden schabte, hallte durch die Wohnung. Es war sinnlos, leise zu sein. Sie wussten längst, dass er hier war. Mit dem Baseballschläger in der einen Hand und der Taschenlampe in der anderen stellte er sich vor die Tür. Er presste das Ohr an das Holz. Nichts. Kein Schritt, kein Rascheln, keine Bewegung. Nur diese drückende Stille. Mit einem Ruck drehte er den Schlüssel. Das Schloss klickte, die Tür war entriegelt, sein Herz raste. Wenn sie da sind, dann war's das, flüsterte er zu sich selbst. Er öffnete die Tür einen Spalt. Der Flur lag dunkel und still. Daniel schob sie weiter auf und trat hinaus. Die Küche war leer, der Tisch verschoben, Stühle umgestürzt. Auf dem Boden lagen Kratzspuren, als hätte man Möbel mit großer Kraft über die Dielen gezerrt. Doch die beiden Gestalten von letzter Nacht waren verschwunden. Er tastete sich durch die Wohnung, jeder Schritt vorsichtig, die Taschenlampe immer nur kurz eingeschaltet, um Energie zu sparen. Das Wohnzimmer war unversehrt, bis auf die Vorhänge, die leicht im Luftzug flatterten, obwohl das Fenster geschlossen war. Daniel spürte, wie sich ein Schauer über seinen Rücken legte. Er blieb einen Moment regungslos stehen, das Ohr gespitzt. Nichts außer seinem Atem und dem entfernten Dröhnen von Sirenen. Zurück im Schlafzimmer griff er nach dem Notizbuch, das er auf den Nachttisch gelegt hatte. Er schlug es kurz auf und fügte ein paar Zeilen hinzu. Ich gehe hinaus. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, aber ich kann nicht länger warten. Dann legte er das Buch offen auf das Bett. Sollte jemand die Wohnung finden, sollte er wenigstens einen Hinweis hinterlassen. Er überprüfte seine Taschen. 2 Müsli-Riegel, eine Wasserflasche, die Taschenlampe, Ersatzbatterien. Mehr konnte er nicht mitnehmen. Noch einmal trat er ans Fenster. Unten standen sie immer noch. 10, 12, vielleicht mehr. Sie bewegten sich nicht, doch er wusste, dass sie ihn beobachten würden, sobald er hinaustrat. Daniel schloss die Augen und atmete tief durch. »Für Anna«, murmelte er. Dann griff er nach dem Schläger, schob die Wohnungstür auf und trat in den Flur hinaus. Die Stille dort war noch bedrückender als in seiner Wohnung. Jeder Schritt hallte von den Wänden wieder, als würde er die Dunkelheit herausfordern. Doch er spürte auch etwas anderes. Eine Entschlossenheit, die ihn weitertrieb. Daniel Miller stand im Treppenhaus, der Schläger in seiner rechten Hand, die Taschenlampe in der linken. Jeder Schritt auf den abgenutzten Stufen hallte dumpf wider. Die Stille im Haus war unnatürlich, als hätten die Mauern selbst den Atem angehalten. Er schob sich langsam nach unten, bis er im Erdgeschoss angekommen war. Vor der Haustür hielt er inne. Durch die schmalen Glasscheiben konnte er die reglosen Gestalten erkennen. Sie standen immer noch da, wie eine Armee ohne Befehl, doch ihre Köpfe waren unnatürlich nach hinten geneigt. Ein direkter Ausgang war unmöglich. Daniel entschied sich für den Hinterhof. Er ging durch den schmalen Korridor zur Hintertür und öffnete sie vorsichtig. Der kalte Nachtwind fuhr ihm ins Gesicht. Mit einem schnellen Blick prüfte er die Umgebung. Keine Stillstehenden im Hof. Er trat hinaus, schloss die Tür leise hinter sich und rannte zur Feuerleiter, die ihn in die nächste Gasse führte. Die Straßen wirkten wie erstarrt. Verlassene Autos standen quer, manche mit eingeschaltetem Warnblinker, dessen rotes Blinken grotesk gegen die ewige Nacht ankämpfte. Schaufensterscheiben waren eingeschlagen, Lebensmittel lagen verstreut auf dem Boden, als hätten die Menschen im Chaos alles stehen und liegen lassen. Der Geruch von Rauch lag in der Luft, vermischt mit dem metallischen Geschmack der Finsternis. Daniel bewegte sich in südliche Richtung, immer auf der Hut. Anna wohnte mit ihren Eltern rund 5 Kilometer entfernt. Unter normalen Umständen wäre er in einer Stunde dort gewesen. Doch nun musste er jeden Schritt abwägen. Er schlich an den Häuserwänden entlang, hielt die Taschenlampe meist ausgeschaltet und nutzte nur das schwache Licht der noch funktionierenden Laternen. Nach etwa 1 Kilometer hörte er plötzlich ein Geräusch, Schritte, die sich in der Ferne näherten. Er duckte sich hinter ein umgestürztes Motorrad und wagte einen Blick. Eine einzelne Gestalt kam auf ihn zu. Gleichmäßige, abgehackte Bewegungen, der Kopf leicht im Nacken. Daniel fühlte, wie sich sein Herz verkrampfte. Er wartete, bis die Gestalt fast auf seiner Höhe war. Dann kroch er auf allen Vieren in eine Seitenstraße. Doch im selben Moment drehte sich der Kopf der Kreatur, als hätte sie seine Bewegung gespürt. Die Augen fixierten ihn. Das Lächeln spannte sich noch weiter. »Nein, nicht jetzt«, flüsterte er und rannte los. Die Schritte hinter ihm begannen im gleichen Takt zu hallen. Nicht schneller, nicht langsamer, sondern exakt in seinem Rhythmus. Daniel bog in eine weitere Gasse, stolperte fast über einen Müllcontainer und presste sich dahinter. Er hielt den Atem an. Die Schritte stoppten ebenfalls. Es war, als würde das Wesen nur existieren, um ihn zu spiegeln. Lange Minuten vergingen, in denen nichts geschah. Schließlich wagte er es, den Kopf zu heben. Die Straße war leer. Doch er wusste, dass das Ding irgendwo in der Dunkelheit lauerte. Er zwang sich weiterzugehen, auch wenn seine Knie zitterten. Nach weiteren 2 Kilometern erreichte er einen bekannten Boulevard. Normalerweise war dies eine belebte Straße mit Restaurants und Geschäften. Nun war sie eine Trümmerlandschaft. Ein Supermarkt war geplündert. Regale lagen auf der Seite, Dosen und Verpackungen übersäten den Boden. Daniel trat ein, suchte nach etwas Verwertbarem. Er fand eine angebrochene Wasserflasche und eine halbe Tüte Chips. Er steckte sie ein, wissend, dass er alles gebrauchen konnte. Als er den Laden verließ, hörte er eine Stimme. »Hallo?« Daniel erstarrte. Es war eine menschliche Stimme, leise, zitternd. Er schwenkte die Taschenlampe vorsichtig in die Richtung. Zwischen den Regalen am anderen Ende des Ladens stand ein Mädchen, vielleicht 12 Jahre alt. Ihre Augen waren weit aufgerissen, ihre Kleidung schmutzig.
Bist du normal?
Fragte Daniel vorsichtig. Das Mädchen nickte heftig. Meine Eltern sind weg. Sie haben gesagt, ich soll mich verstecken. Wie heißt du?
Clara.
Daniel wollte etwas erwidern, doch da hörte er Schritte. Nicht menschlich, sondern dieses ruckartige, gleichmäßige Stampfen. Sein Blut gefror. Er packte Clara an der Hand.
Komm mit, wir müssen raus.
Sie rannten zurück in die Gasse. Clara keuchte, doch sie hielt Schritt. Daniel wusste, dass er sie nicht einfach zurücklassen konnte, auch wenn sein Ziel Anna war. Nach weiteren 10 Minuten Marsch kamen sie in die Nähe des Viertels, in dem Annas Eltern lebten. Die Straßen waren hier schmaler, dichter bebaut und die Dunkelheit wirkte fast greifbar. Daniel blieb stehen, deutete auf ein Reihenhaus.
Da, Nummer 22. Dort wohnt Anna.
Clara sah ihn mit großen Augen an.
Glaubst du, sie ist noch da?
Daniel atmete tief durch.
Ich muss es herausfinden.
Er drückte ihre Hand fester, während er das Ziel ins Visier nahm. Jeder Schritt dorthin war ein Tanz auf Messerschneide. Doch die Vorstellung, Anna zu finden, ließ ihn weitermachen. Daniel Miller und Clara standen vor dem unscheinbaren Reihenhaus mit der verblassten Nummer 22. Das Gebäude wirkte von außen verlassen. Die Fenster waren dunkel, kein Geräusch drang nach draußen. Daniel spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte. Er hob die Hand und klopfte 3-mal an die Tür. Zunächst blieb es still, dann hörte er ein leises Scharren hinter dem Holz. Vorsichtig öffnete sich die Tür einen Spalt und Annas Gesicht erschien.
»Daniel?«
Ihre Stimme zitterte. Er nickte erleichtert.
»Anna!«
Sie riss die Tür auf und er trat sofort hinein, Clara hinter sich herziehend. Anna umarmte ihn so fest, dass er kaum Luft bekam. Ihre Haut war kalt, ihre Hände zitterten.
»Ich dachte schon, du wärst einer von ihnen«, flüsterte sie. »Ich habe dich gesucht. Ich musste wissen, ob du noch lebst.«
Anna wischte sich eine Strähne aus dem Gesicht.
»Meine Eltern sind nicht hier. Ich kam an, aber das Haus war leer. Alles war durchwühlt, als hätten sie in Panik etwas gesucht. Ich habe nur Spuren gefunden, keine Nachricht.«
Daniel schluckte. »Vielleicht sind sie zu einem der Notfallzentren gegangen.« Anna sah ihn an, ihr Blick voller Verzweiflung.
»Oder sie sind jetzt draußen.«
Das Schweigen, das folgte, war schwer wie Blei. Clara riss Daniel aus den Gedanken.
»Wir sollten die Fenster abdichten. Sie könnten uns sehen.«
Daniel nickte. Gemeinsam zogen sie Vorhänge zu und stellten Möbel vor die größeren Fenster im Wohnzimmer. Der Geruch abgestandener Luft lag über allem. Und doch war es besser, als im Dunkeln beobachtet zu werden. Später saßen sie im Kreis auf dem Boden, jeder mit einem kleinen Stück Brot und etwas Wasser. Daniel berichtete von den Stillstehenden, wie sie sich regungslos in die Straßen stellten, immer mehr wurden und ihn verfolgt hatten. Clara erzählte stockend von der Nacht, in der ihre Eltern sie zurückließen. Anna sprach kaum, sie starrte die ganze Zeit in die Dunkelheit, als lauschte sie auf etwas, das die anderen nicht hören konnten. Gegen Mitternacht hörten sie draußen Schritte. Nicht hastig, sondern dieses abgehackte, gleichmäßige Stampfen, das Daniel bereits kannte. Sie verstummten sofort. Vor dem Haus sammelten sich mehrere Gestalten. Durch die Vorhänge hindurch war das matte Leuchten der Straßenlaterne zu sehen, das ihre Silhouetten wie Schattenrisse auf die Wand warf.
»Sie wissen, dass wir hier sind«, flüsterte Clara und zog die Knie an die Brust.
»Wir dürfen nicht in ihre Augen sehen«, murmelte Daniel. »Solange wir nicht reagieren, haben wir eine Chance.« Die Stunden zogen sich endlos. Niemand wagte einzuschlafen. Immer wieder hörten sie ein Kratzen an der Tür, manchmal ein leises Pochen gegen die Fenster, doch die Barrikaden hielten. Erst gegen Morgen, wenn man die Zeit noch so nennen konnte, hörten die Geräusche auf. Die Dunkelheit draußen blieb unverändert. In den folgenden Tagen entwickelten sie eine Art Routine.
Sie rationierten die Vorräte, hielten die Fenster abgedeckt und flüsterten nur miteinander. Immer wieder beobachteten sie die Stillstehenden von einem winzigen Spalt aus. Männer in Anzügen, Kinder mit Schulranzen, Frauen im Nachthemd. Alle trugen dieses groteske Lächeln und starrten das Haus an. Am dritten Tag bemerkte Daniel etwas Neues. Die Figuren schienen schwächer zu werden. Manche standen nicht mehr so aufrecht, ihre Haltungen sackten zusammen, als könnten sie die Spannung nicht mehr halten. Er wies Anna darauf hin. Vielleicht verlieren sie an Kraft, wenn es länger dunkel bleibt, mutmaßte er. Oder sie warten auf etwas Größeres, entgegnete Anna düster. Doch am vierten Tag geschah es. Ein schwacher, blasser Streifen erschien am Horizont. Kein echtes Sonnenlicht, mehr ein fahles Grau, aber es war anders als die ewige Nacht. Daniel hielt den Atem an. Schau, Anna, siehst du das? Sie nickte, die Augen weit geöffnet. Es könnte morgen sein. Die Stillstehenden draußen reagierten sofort. Ihr Lächeln zitterte, manche bewegten sich unkoordiniert, als hätten sie das Gleichgewicht verloren. Einer brach einfach in sich zusammen, regungslos wie eine Puppe. Ein anderer löste sich auf, als wäre er nur aus Staub gewesen, der sich nun im Wind verteilte. Clara wagte sich ans Fenster, ihre Stimme voller Erstaunen. Sie verschwinden. Daniel fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Furcht. Vielleicht können sie die Rückkehr des Lichts nicht ertragen. Der graue Streifen weitete sich. Langsam. Quälend. Langsam. Die Dunkelheit wich nicht schlagartig, sondern bröckelte, als müsste die Sonne ihren Platz neu erkämpfen. Doch es reichte, die Kreaturen zu vertreiben. Einer nach dem anderen verschwanden sie, bis vor dem Haus keine Gestalt mehr zu sehen war. Stunden später lag ein fahles Tageslicht über der Straße. Noch immer war der Himmel nicht blau, sondern von einem bleiernen Grau bedeckt, doch es war heller als die Tage zuvor. Daniel trat vorsichtig nach draußen. Keine Stillstehenden, keine grotesken Gesichter mehr, nur die Überreste eines Stadtteils, der in Chaos zurückgelassen worden war. Anna stellte sich neben ihn. Ihre Hand fand seine. Wir haben es überstanden. Daniel sah sie an, dann auf Clara, die zögernd aus der Tür trat. Fürs Erste, sagte er leise. Aber was, wenn das nur eine Atempause war? Anna erwiderte nichts, doch in ihrem Blick lag dieselbe Frage. Gemeinsam gingen sie zurück ins Haus, das nun ihr Schutzraum war. Die Sonne war schwach, aber sie war zurück. Und mit ihr ein Funken Hoffnung. So klein, dass er kaum zu spüren war, aber stark genug, um weiterzumachen.